Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
US-Präsident Donald Trump hat den 12-Tage-Krieg zwischen Israel, dem Iran und Amerika nun für beendet erklärt. Es soll eine dauerhafte Waffenruhe geben. Ob es dazu kommt, steht noch in den Sternen. Der Iran hat Raketen abgefeuert. Israel droht wieder mit einem Gegenschlag. Trotzdem bleibt die Frage, ist Donald Trump jetzt eigentlich ein Friedensstimmer und funktioniert Politik auf internationaler Ebene eigentlich nur mehr durch militärische Stärke? Ist die Diplomatie außen vor tot? Gibt es überhaupt noch eine Diplomatie, die wirklich zielgerichtet und erfolgsversprechend ist? Trotzdem, die Kritik an dem, was in Nahost passiert, reißt nicht ab. Aber Österreich will Syrer, die in Österreich sind, jetzt abschieben. Und wir werden sehen, wie das funktioniert. Und die Spesenaffäre der neuen Bundesregierung, also 1,7 Millionen in nur 28 Tagen für Medienberatung, beschäftigt uns noch immer. Und die Anklage gegen Pleitier René Benko ist fertig. Also viel los in Österreich. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Sebastian Bornmehner, Autor, und unseren Blogger Gerald Groß.
Schönen Abend.
Ja, das Thema, das international alle Schlagzeilen dominiert, ist eben der Krieg Iran, Israel, Amerika. Die einen sagen, es ist vorbei, die anderen sagen, nein, es geht vielleicht doch weiter. Wir werden sehen, was die nächsten Stunden, Tage bringen. Herr Groß, wie bewerten Sie diese Erklärung von Donald Trump, wonach jetzt alles vorbei ist und es zu einem dauerhaften Waffenstillstand kommen soll?
Naja, vorbei ist es dann, wenn es tatsächlich vorbei ist. Aber wenn wir uns den heutigen Tag vergegenwärtigen, wo sich Teheran und Jerusalem gegenseitig beschuldigen, Raketen wieder aufeinander zu werfen, dann dürfte der verordnete Waffenstillstand, also der sogenannte Sanktionsfriede von Donald Trump, dann doch noch ein wenig brüchig sein. Nicht falsch verstehen, ich würde mir wünschen, wenn das vorbei ist. Warum? Weil damit das Ziel erlangt worden wäre, das gefährliche Atomprogramm des Irans auszuschalten, und zwar binnen von wenigen Tagen in Wahrheit. Das heißt, die latente Gefahr für den Nahen Osten, nämlich für all jene Völker, die dem Iran nicht zugute stehen, zu Gesicht stehen, das ist ja nicht nur Israel, das sind auch die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist Saudi-Arabien, die ja den Iran nicht unterstützen, wie wir wissen. Wenn wir den Iran quasi so schwächen, der als Kopf der Terrororganisationen Hezbollah und Hamas gilt, dann wäre das äußerst vernünftig. Wenn aufgrund der Schwächung dann der Iran aber nicht zerfällt und damit ein Lost Country wird, wie es Libyen, wie es Syrien, wie es der Irak ist, wäre das auch wünschenswert. Das heißt, wenn das, was heute angekündigt worden ist, tatsächlich so eintritt, wäre das wünschenswert. Nur allein mir fehlt heute bei all den Windungen der Innen- und in dem Fall der Außenpolitik, der geopolitischen Situation, die sich minütlich ändert. Wir werden morgen eine ganz andere Wendung möglicherweise erleben. Mir fehlt der Glaube.
Ja, trotzdem muss dazu gesagt werden, am 13. Juni, als die kriegerischen Auseinandersetzungen begonnen haben, flogen hunderte Raketen. Heute waren es zumindest im Laufe des Tages zwischen 2 und 10. Also zumindest das ist ein Fortschritt. Politik durch Stärke, militärische Stärke. Herr Bornmehner, wie beurteilen Sie das, und ist Donald Trump jetzt der Friedensstifter?
Der selbsternannte Friedenspräsident Donald Trump erweist sich immer mehr als der größte Kriegstreiber unserer Zeit. Wir sehen das ja nicht nur im Bereich der Handelskriege, wo er de facto sich mit der ganzen Welt anlegt und Zölle auferlegt, wie er es gerade möchte, Staaten erpresst, Staaten annektieren möchte, sich Grönland, Panama und so weiter unter den Nagel reißen möchte. Putin regelrecht einlädt, das ukrainische Volk zu massakrieren, im Gazastreifen Öl ins Feuer gießt und jetzt sogar noch aktiv zum ersten Mal in der Geschichte, der US-Geschichte, diese Form von massiven Waffen einzusetzen gegen den Iran. Wir wissen inzwischen, weil das nicht nur die Einschätzung der österreichischen, sondern der internationalen Völkerrechtsexperten ist, dass es völkerrechtswidrig war, was Israel da gemacht hat. Wir wissen mittlerweile, dass die Hinweise, auf die sich Donald Trump angeblich gestützt hat, wonach es wonach der Iran kurz davor gewesen wäre, eine Atombombe zu bauen, ungefähr so glaubwürdig waren wie die Informationen, auf die sich George W. Bush gestützt hat, als in den Irak einmarschiert ist. Wir wissen, dass das stark angereicherte Uran verschwunden ist. Also die Gefahr ist jetzt größer als vorher. Und im Endeffekt hat Donald Trump nichts anderes erreicht, als Destabilisierung weiter in eine Region zu bringen, die ohnehin schon instabil ist. Genauso wie uns versprochen wurde, wenn der Irak befreit wird von dem Diktator, den man selber über Jahrzehnte unterstützt hat, dann wird Frieden und Demokratie eintreten. Inzwischen ist der Irak eine der größten Brutstätten für Radikalisierung und islamistischen Terror im Nahen Osten. Genau das Gleiche werden wir erleben, wenn Israel und die USA weitermachen, ein Regime zu destabilisieren, und zwar mit Waffengewalt auf eine völkerrechtswidrige Art und Weise. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Niemand möchte ein Mullah-Regime, niemand möchte ein klerikal-faschistisches Regime mit einer Atombombe. Aber eine Frage muss ich mir schon stellen. Wir hören in Bezug auf den Russland-Ukraine-Krieg immer, du kannst gegen Russland keinen Krieg gewinnen, weil er Atombomben hat. Aber Israel schon? Israel hat ja auch Atombomben. Also ich verstehe nicht, warum es in einem Fall heißt, wir müssen uns Russland ergeben. Es gibt keine Chance, es muss auf jeden Fall verhandelt werden und im anderen Fall nicht. Also hier wird ganz offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Und das, was Donald Trump macht, ist aus meiner Sicht vor allem für Europa eine riesengroße Gefahr. Er, wie er schon in seinem Gespräch, in seinem fast schon legendären mit Zelensky vor laufender Kamera gesagt hat, hat zwei wunderbare Ozeane rund um seine Küsten. Er ist weit entfernt von allem. Aber wo werden denn die 90 Millionen Menschen im Iran, die ja nicht homogen sind, das ist ja eine zutiefst heterogene Masse an Menschen, da haben wir ja auch Millionen afghanische Flüchtlinge und so weiter, na wo werden die hingehen? Natürlich werden sie nach Europa gehen. Und da muss man die Leute, die jetzt applaudieren, der Destabilisierung des Iran, der Bombardierung der Zivilisten im Gazastreifen, schon auch die Frage stellen, nehmen die dann die Flüchtlinge auf bei sich im Garten? Sind das die dann willkommen schreien? Also das ist genau das, was ich jetzt glaube, was wir bei dieser Frage und der Bewertung der geopolitischen Entwicklung immer berücksichtigen müssen. Die Rechnung dafür werden die Zivilisten vor Ort zahlen, auf beiden Seiten, aber es wird vor allem auch Europa zahlen.
Ja, aber die Frage, die ja jetzt bleibt, das ist die Atombombe in der Hand von einem militärisch-religiösen
Diktatorenverein. Nein, ich darf kurz auf diese nett und leise vorgetragenen, sanftfötigen Schalmeidentöne von Dr. Bornmena schon eingehen, der so im Übrigen gänzlich unbemerkt die Atommacht Russland mit Israel verglichen hat. Das musst du dich trauen. Also wie das letzte Mal vor 4 Wochen das antisemitische Spotzenhirn JJ gemacht hat, sind sie da herinnen gesessen und haben gesagt, wie kann man nur Israel mit Russland vergleichen. Aber gut, ich nehme offenbar zur Kenntnis, dass sie einen unglaublichen Wandel, einen Standpunktwandel jetzt durchmachen und nach dem Motto leben, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also der Feind der Israelis, in dem Fall die Mullahs, sind am Ende mein Freund. Ein bisschen tun sie es ein bisschen barock behübschen, indem sie sagen, ja, das sind eben Mullahs, mit denen darf man sich nicht gemein machen. Aber die Israelis, das sind Völkerrechtsverbrecher, weil sie gesagt haben, der Angriff Israels auf den Iran war völkerrechtswidrig. Der Rückschluss ist, dass Israel ein Verbrecherstaat ist. Ich möchte es Ihnen nur sagen. Ich möchte nur Ihren Gedanken, den Sie da so nonchalant im Stile der internationalen Sozialistin, wie heißt sie, die deutsche Bündnis Sarah Wagenknecht, also ich komme ja wieder mal zum Schluss, nationaler Sozialismus und internationaler Sozialismus, wenn ich mir die Wagenknecht anschaue, sind äußerst verwandt. Die hätte Propagandistin werden können, statt der Eva Braun, die Frau Sarah Wagenknecht, aber okay.
Das
wird man auch klären. Nein, das ist überhaupt keine Holocaust-Verharmlosung, sondern das ist in Wahrheit das Faktum. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmena, Sie wollen es nicht verstehen. Der Iran ist ein Land, zumindest die letzten 23 Jahre, das aus einer zutiefst terroristischen Führung besteht. Nicht das zivile Volk, aber die Führung. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich mich mit dem 5. Staatspräsidenten des Irans, Khatami, unterhalten. Das war ein liberaler Reformer und war im Iran, nur damit wir uns einmal verstehen. Und im Iran habe ich von Rafsanjani, dem Vorsitzenden des Wächterrates, folgende Worte gehört. Gott sei Dank kommen Österreicher zu uns, denn ihr habt gewusst, wie man mit den Juden ordentlich umgeht. Das heißt, im dreigliedrigen Staatsteil, Glaubensführer, Staatspräsident, Führer des Wächterrates, hat mir der drittmächtigste Mann des Iran erklärt, die Staatsdoktrin des Iran ist die Vernichtung des jüdischen Volkes, wie es die Deutschen und die Österreicher erfolgreich mit den Konzentrationslagern gemacht haben. O-Ton. Frau Lydia Klingel vom Kurier war dabei. Sie können sie gerne fragen. Es waren einige Journalisten dabei, wie das Thomas Klestil entgegengeschmettert worden sind. Das heißt, das iranische Regime ist ein zutiefst terroristisches, das am Kopf und der Finanzier der Hisbollah und der Hamas steht. Mit der Hisbollah und der Hamas mache ich mich nicht gemein. Mit Menschen, die Frauen, die ihr Kopftuch abnehmen, dann steinigen und töten lassen, mache ich mich nicht gemein. Mit Menschen, die in ihren Gefängnissen Tausende von Oppositionellen als Geiseln halten, sie foltern unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, mache ich mich nicht gemein. Ich möchte es nur feststellen. Wenn Sie sich damit gemein machen, sei es drum. Mit Menschen, die Homosexuelle auf dem Baukran hängen, mache ich mich nicht gemein. Und mit einer Gruppe im Iran, nämlich einer terroristischen Gruppierung an der Spitze des Staates, die auch dafür verantwortlich sind und die Finanziers sind für große Terroranschläge in Europa, mache ich mich auch nicht gemein. Ich mache mich gemein mit einem Land, das a. demokratisch ist und b. wo wir auch eine außenpolitische Verpflichtung haben, nämlich aus unserer eigenen Geschichte heraus, zumindest im Ansatz ein wenig solidarisch zu sein. Daher ist das Selbstverteidigungsrecht für mich Israels insofern eine Conditio sine qua non, würde ich sagen. Denn in einem latenten Krieg, wo sich zwei Aggressoren gegenüberstehen, in dem Fall der Angreifer und der Angegriffene, ist das Völkerrecht aus meiner Sicht vollkommen irrelevant, sondern es kommt darauf an, wer als erster schießt. Wenn also der Iran die Atombombe in der Hand hat und irgendein verrückter Mullah dort der Meinung ist, wir lösen das Israel-Problem mit einem Knopfdruck und drei Minuten später wäre der Staat Israel ausgelöscht, dann kann sich Israel noch so sehr auf das Völkerrecht berufen. Das Problem ist nur, Israel ist tot. Und das war die latente Gefahr, die Israel sieht. Und da kann ich Israel nachvollziehen. Denn hinter dem Anschlag vom 7. Oktober 2023, wo Sie hier Krokodilstränen vergossen haben, haben Sie ja damals auch gesagt, aber ich habe einen Einspieler vorbereitet, dass der Iran hinter den Anschlägen gestanden ist, witzigerweise. Daher verstehe ich Sie jetzt nicht, wenn Sie selbst vor zwei Jahren zur Erkenntnis gekommen sind, der Iran steckt hinter dem Terror, wie Sie nun den Iran verteidigen können. Ich komme nicht mit, aber vielleicht erklären Sie mir das in irgendeiner Form so, dass ich es verstehen kann.
Gerne. Ja, Sie haben von mir kein einziges Wort der Verteidigung des Iran gehört. Also ich glaube, da müssen wir noch mal an der Wahrnehmung ein bisschen arbeiten.
Das Opfer kritisiert. Okay.
Also gut. Ah, okay. Sie haben Israel einen Verbrecherstaat. Ja. Sie haben mir unterstellt, ich würde Israel zum Verbrecherstaat erklären. Das habe ich mit keinem Wort gemacht.
Völkerrechtswidrig.
Ich habe gesagt, dass diese israelische Regierung, nicht das israelische Volk, nicht der israelische Staat, sondern diese von einem vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagten Ministerpräsidenten durchgeführte, von Völkerrechtsexperten als völkerrechtswidrig bezeichnete Aktion verbrecherisch in meinen Augen ist? Ja. Ob ich das Bombardement von Kindern und Unbeteiligten im Gazastreifen verbrecherisch finde? Ja, Herr Gross. Und meine Kritik an dieser israelischen Regierung, die ich mit Hunderttausenden Israelis und Millionen Juden weltweit teile, die immer öfter auf die Straße gehen, gegen die Politik von Benjamin Netanyahu und seiner Extremisten in der Regierung, die teile ich, Herr Gross. Daraus abzuleiten, ich würde deswegen den Iran verteidigen, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Zumal ich aus einer Ecke kritisiert werde, die ja in den letzten Monaten und Jahren nicht mit Iran-Aversion aufgefallen ist. Ich erinnere an FPÖ-Politiker, die in Iran Milliardengeschäfte verstrickt waren. Ich erinnere an Ex-FPÖ-Verteidigungsminister, die sich nicht nur mit Diktatoren, sondern auch mit Klerikalfaschisten getroffen haben. Stichwort Herbert Scheibner. Ich glaube, den kennen Sie. Also gerade die Freiheitliche Partei sollte sich jetzt, meiner Meinung nach aus vielen verschiedenen Gründen, nicht hinstellen und so tun, als würden sie das israelische Volk verteidigen. Denn das tun sie nachweislich, habe ich den Eindruck, nicht. Sondern was wir hier in Wirklichkeit erleben ist, dass die rechtsextreme Allianz in Europa, der die FPÖ, die AfD und so weiter angehört, hier versucht, auf dem Rücken der Israelis Geopolitik zu machen. Und das halte ich für schändlich. Ja. Und ich bin der Meinung, wenn wir schon davon sprechen, dass es legitim wäre, ich glaube, wenn wir der Logik von Ihnen folgen, dass es legitim war, dass Israel im Verbund mit den USA den Iran bombardiert haben, weil angeblich der Iran, wie Sie gesagt haben, die Atombombe in der Hand hatte, dann muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, dann begeben wir uns auf ganz dünnes Eis, weil das würde ableitend bedeuten, dass jeder Staat Ihrer Meinung nach, wenn er das Gefühl hat, bedroht zu sein, das Recht hätte, einen Präventivschlag zu machen. Und wenn das zur Ressort wird geopolitisch, dann gute Nacht.
Im letzten Satz gebe ich Ihnen ja vollkommen recht. Das heißt, die moralische Aversion gegen ein unmoralisches Regime rechtfertigt nicht, dass man das unmoralische Regime bekämpft. Das heißt, im Fall des Irans kann ein Regimewechsel nur durch das iranische Volk zustande kommen, das zu 80%, wenn man sich mit den Persern in Wien oder in Graz unterhält, von diesem Regime geknechtet wird. Stimme ich mit Ihnen vollkommen überein. Die Missionierungspolitik des sogenannten Westens, quasi unsere westlichen Werte wie Demokratie etc. mit der Panzerfaust Menschen oder anderen Staaten aufzuzwingen, das halte ich für den größten Fehler. Mhm. Und der Irak, Syrien und eine andere Auswahl von Staaten, die der Westen, die Europäische Union und Amerika gemeinschaftlich destabilisiert haben, zeugt davon. Da haben Sie vollkommen recht. Wir haben nur mit dem Iran ein anderes Problem. Ein gänzlich anderes Problem. Erstens ist der Iran des Jahres 2025 nicht vergleichbar mit dem Iran des Jahres 2022. Oder 2002 in dem Fall viel eher. Die iranische Staatsführung ist eine andere geworden. Eine gänzlich andere. Sie geht brutaler vor. Sie wird verdächtigt, und die Beweise liegen mehr oder weniger am Tisch, den Überfall vom 7. Oktober 2023 mitverantwortet zu haben und finanziert zu haben. Das heißt, der Erstschlag kam vom Iran und seinen Verbündeten, Hisbollah und Hamas. Der Erstschlag. Daher ist das Argument der Völkerrechtswidrigkeit aus meiner Sicht nebulos in dieser Frage, weil der Erstangriff vom Iran und seinen Verbündeten vor Ort gekommen ist. Einen solchen Terroranschlag mit mehr als 1000 Toten hätte die Hamas allein, irgendwelche Palästina-Kopftürkelträger im Gazastreifen niemals zustande gebracht, wenn sie nicht den Iran im Hintergrund gehabt hätten, finanziell und personell. Das ist einmal der erste Punkt. Also damit ist aus meiner Sicht die Völkerrechtswidrigkeit weg. Damit hat der Staat Israel auch nicht völkerrechtswidrig gehandelt. Der zweite Punkt ist, im Gegensatz zu Ihnen unterscheide ich nicht zwischen dem israelischen Volk und der israelischen Regierung. Warum? Weil ich auch erkennen muss, dass Israel eine repräsentative Demokratie ist. Und die israelische Regierung bei allem, was sie tut, durch Wahlen, durch demokratische Wahlen legitimiert ist. Das ist im Iran nicht so. Der Iran ist eine Diktatur. Daher unterscheide ich im Iran sehr wohl zwischen dem Regime und dem einfachen Volk, das unterdrückt wird. Also kann aus meiner Sicht die Kritik, losgelöst nur an Netanyahu, eine falsche sein, wenn wir wissen, dass ganz Israel und damit auch das israelische Volk und nicht nur die Regierung unter den Terroristen leiden. Und der dritte Punkt ist, Herr Dr. Bornmänner, wenn Sie mit der Freiheitlichen Partei diskutieren wollen, dann diskutieren Sie mit der Freiheitlichen Partei, laden Sie sich ein. Was? Aber das sogenannte von Ihnen ins Treffen geführte Rechtsextremismus kann doch nicht für Ihren eigenen moralischen, außenpolitischen Verfall zuständig sein. Die Rechtsextremen sind nicht zuständig, dass sie das Rückgrat meines sommerlichen Gartenschlauches haben und vor 4 Wochen noch Papst 8 die letzten 2 Jahre an der Seite Israels gestanden sind, bis sie in ihre linken Fägel in den Foren den Arsch aufgerissen haben. Und jetzt dann machen sie den sogenannten Salon-Außenpolitiker wie der Heinz Fischer. Können Sie ja gern tun, ist ja legitim. Nur das auf Sanftpfoten daherzukommen und die Kurve irgendwie zu kratzen, nach dem Motto, Israel ist der Täter, und damit zu sagen, der Iran, der ist ja auch schlecht. Wenn man sich mit dem Opfer solidarisiert, nicht solidarisiert, und das Opfer ist aus meiner Sicht eindeutig in dieser Frage Israel, dann solidarisiert man sich automatisch. Kraft dieses Wortes mit dem Täter. Und der Täter ist der Iran. Und auf der Seite des Irans und der Islamisten bin ich in meinem ganzen Leben noch nie gestanden.
Ja, trotzdem bleibt eben die Frage, die aufgeworfen wurde, ist jetzt bei Trump ein Friedensstifter?
Ach so, ja, das haben wir auch noch nicht besprochen.
Ist wichtiger, Völkerrecht oder die gezielte Schwächung eines Despotensystems durch militärische Macht? Wir werden das nach einer kurzen Werbepause weiter besprechen und wir werden auch darauf eingehen, was hat Gerald Gross eigentlich im Iran gemacht und warum hat er den damaligen Präsidenten eigentlich die Hand geschüttelt. Ich gebe ab in die Werbung.
Erfahren, Kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, was passiert jetzt in Nahost. Wie geht es weiter nach dem, was US-Präsident Donald Trump angekündigt hat? Er hat gesagt, 12 Tage hat der Krieg gedauert. Jetzt ist es vorbei. Jetzt gehen wir über einen Waffenstillstand. Die Frage ist aber, machen da die Mullahs in Teheran mit oder nicht? Und vor allem, was macht eigentlich Israels Verteidigungsminister Katz? Der hat gesagt, wir werden wieder mit einem Gegenschlag antworten. Also viele Fragen. Trotzdem eine Frage ist außenpolitisch schon relevant. Gibt es inzwischen nur mehr Außenpolitik mit militärischer Macht? Ist das der einzige Weg, wie man in Zukunft vorgehen kann? Gerald Gross sagt, ja, das ist der zukünftige Weg.
Nein, jeder Krieg ist die Abwesenheit von Diplomatie. Das ist das Faktum. Und wenn es zu einem Krieg kommt, dann kann man feststellen, dass die Diplomatie gescheitert ist. Wien war Austragungsort der Atomverhandlungen mit dem Iran und der Sebastian Kurz. Was ist passiert? Nichts. Es konnte sich auf nichts geeinigt werden. Das heißt, die wochenlange, monatelange und jahrelange Blockierung von Konferenzräumen mit Nullergebnis findet dann ein Ende, wenn einer in dem Fall die Nerven verliert. Und das ist hier passiert. Dasselbe spielt sich im Konflikt Russland und Ukraine ab. Auch dieser Konflikt ist die Abwesenheit von Diplomatie. Warum? Weil 4 Monate vorher, bevor Russland in der Ukraine einmarschiert ist, der Herr Joe Biden nicht einmal mehr in der Lage war, auf einen Brief von Wladimir Putin zu antworten, welche Garantien gibt es, dass Russland die Krim behalten kann und welche Garantien gibt es, dass sich die NATO nicht mehr weitert. Und der Herr Joe Biden antwortet, auf das antworte ich nicht mehr. Das Ergebnis an den Kanonenkugeln. Freut's mich? Nein, selbstverständlich nicht. Jeder Krieg ist die Abwesenheit von Diplomatie. Daher ja, die Diplomatie ist gescheitert. Das muss man jetzt einmal feststellen. Die politische Diplomatie, die außenpolitische Diplomatie ist gescheitert. Sie scheitert, und das erleben wir leider als Weltgemeinschaft seit einigen Jahren, weil offenbar jene diplomatischen Kapazunder, die wir beispielsweise in Österreich noch gehabt haben, ich erinnere an Bruno Kreisky, oft zitiert, Golda Meir, Yasser Arafat, Gaddafi, alle im Kanzleramt, diese Kapazunder gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr diese geopolitischen Experten, die Verständnis für Völker entwickeln können und ein Verständnis in Gesprächen aufbringen. Schauen wir uns die Außenbeauftragte der EU an, das ist die Frau Kallas, von der würde ich mir nicht einmal einen Kaffee machen lassen. Die ist unfähiger, Kaffeemaschinen zu servisieren. Wie soll die Außenpolitik für die Europäische Union machen? Schauen wir uns die österreichische Chefaußenpolitikerin an, nämlich Beate Meindl-Reisinger, deren einziger Akzent ist, Ungarn zu beleidigen, Serbien zu beleidigen, Tschechien zu beleidigen, die Slowakei zu beleidigen, alle Visegrad-Staaten zu beleidigen. Wie bringt man damit eine Freundschaft, eine Diplomatie, ein gegenseitiges Verständnis für unterschiedliche Länder auf? Das heißt, das Scheitern der Diplomatie ist der Sukkus einer sich herunterlizitierenden politischen Führung, die vor 30 Jahren nicht einmal die Handtasche von Wolfgang Schüssel hätte tragen dürfen. Das sage ich auch bei der Gelegenheit. Das sind Dilettanten. Und diese Dilettanten haben wir auf europäischer Ebene. Europa ist in der ganzen Konfliktfrage im Übrigen komplett abgemeldet. Die können morgen einen Gipfel machen oder heute oder morgen oder überall. Es interessiert keinen Schwanz mehr, was der Herr Merz denkt oder was der Herr Macron denkt. Es matcht sich der Herr Trump mit dem Herrn Putin und der Herr Putin mit dem iranischen Außenminister und mit den Chinesen und ein bisschen was mit den Israelis. Und dazwischen findet Europa nicht mehr statt. Das bedeutet, dass die sogenannte europäische Diplomatie gänzlich gescheitert ist. Ja, und in einem Fall muss ich ja dem Dr. Bonmehner recht geben. Wir sind immer die nützlichen Idioten unseres eigenen Scheiterns, weil wir kriegen die Flüchtlinge. Wir haben die Flüchtlinge aus Syrien bekommen. Wir haben die Flüchtlinge aus Afghanistan bekommen. Wir kriegen die Flüchtlinge aus dem Irak. Wir kriegen die Flüchtlinge aus Tschetschenien. Die Saudis nehmen 64 Flüchtlinge in 10 Jahren auf, wir 9,3 Millionen. Die Amerikaner nehmen vielleicht über 10 Jahre 100.000 Asylwerfer auf, wir 9,3 Millionen. Allein das zeigt sich ja, dass wir als Europa und damit unsere Form der Zusammenarbeit, nämlich die multilaterale, die diplomatische, wirklich gescheitert ist. Es tut mir leid.
Ja, ja. Sie wurden von Herrn Groß als Sanftpfoten-Außenpolitiker.
Das ist ja ein richtiges Lob.
Der versucht ja nur zwischen die Fronten durchzulavieren
und Worte, die ich jemals in diesem Studio zu hören bekommen habe. Bin ich ja ganz gerührt, ob diese neuen Verbindlichkeiten von der Gegenseite. Aber das finde ich gut. Abrüstung der Worte, glaube ich, ist genau das Richtige, was wir jetzt in dem Moment brauchen. Wenn die Frage jetzt ist, ob wir eine Politik der Stärke erleben, eine Politik, die nur noch über Krieg oder über Dominanz funktioniert, dann ist es halt genau das, was Donald Trump auf die Spitze treibt. Also er ist ja mit einer Kampfrhetorik gewählt worden und das lebt er jetzt auch aus, eben indem er Staaten erpresst, nach dem Motto, wenn ihr nicht unsere wirtschaftlichen Standards erfüllt, wenn ihr nicht das macht, was wir wollen, dann werden wir euch bestrafen, mit Gedankenspielen eben der Annexion von Staatsgebieten und so weiter. Und das ist natürlich eine Spirale, die dazu führen wird, dass auch ein Wladimir Putin sich denkt, na gut, wenn der Donald Trump das Gefühl hat, gemeinsam mit Israel bunkerbrechende Bomben auf den Iran zu schmeißen, dann habe ich doch jederzeit, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendeine Enklave oder irgendein ehemals zu unserem Großreich gehörendes Gebiet jetzt bedroht wird, dort auch einzumarschieren. Das ist das, was Putin von Anfang an gesagt hat und erst vor kurzem in einer vielbeachteten Stellungnahme klargestellt hat, die Ukraine als Gesamtes ist für ihn Teil von Russland. Und das ist genau, was wir von Anfang an gesagt haben. Wir, diejenigen, die sich an die Seite der Ukraine gestellt haben und bis heute dort stehen. Und da finde ich es auch schwierig, die Rolle Europas so runter zu minimieren, weil eines ist auch klar, ohne die Unterstützung Frankreichs, Deutschlands, der Europäischen Union, auch von Österreich, würde die Ukraine jetzt überhaupt nicht mehr in der Lage sein, sich gegen die Russen zu verteidigen.
Aber das ist also spannend.
Das ist ein ganz wesentlicher Beitrag, den wir leisten. Und abschließend, weil Sie gemeint haben, Saudi-Arabien hätte nur 40 Personen aufgenommen. Aber die allermeisten Flüchtlinge aus Syrien sind in der Region, im Libanon, in Jordanien, in der Türkei. Also die muslimischen Staaten haben am allermeisten Flüchtlinge aufgenommen. Also. Und deswegen ist diese Mehr von den exportierten Flüchtlingen ein Unsinn.
Das ist
ein
Blödsinn. Genau, das wissen Sie ganz genau. Der Herr Erdogan behält in seinen Flüchtlingslagern 3 Millionen Flüchtlinge, nicht aus Humanität, sondern dass er Europa jährlich um 3 Milliarden Euro erpressen kann. Das ist der Flüchtlingsdeal des Herrn Knaus. Okay? Merkel, Knaus. Schreibt gerade ein Buch darüber. Merkels Werk, unser Untergang. So, Knaus und Merkel haben gesagt, wir lassen dem Herrn Erdogan 3 Millionen Flüchtlinge, die leben unter den schäbigsten Bedingungen im Übrigen. Dafür darf der Herr Erdogan uns, Europa, jährlich 3 Milliarden auszupfen. Mittlerweile sind wir schon bei 9 Milliarden, haben keinen einzigen Zaun gemacht, keinen einzigen Frontex-Polizisten eingestellt, keine einzige Außengrenzsicherung durchgeführt, aber dem Regime des Herrn Erdogan, und ja, auch das ist ein islamistisches Regime, wenn ich das bei der Gelegenheit sagen kann, samt der ganzen Muslimbruderschaft, dem haben wir 9 Milliarden gegeben. Und ihre Schalmeidentöne, dass der Herr Trump so schlecht wäre und jetzt ein Kriegspräsident ist. Warum habe ich das bei Ihnen nie von Herrn Obama gehört? Warum habe ich das von Ihnen nie gehört? Der Herr Obama hat am Ende Blut von 3 Millionen Menschen an seinen Händen. 3 Millionen. Seine Hände sind voller Blut von 3 Millionen Menschen. Von kleinen Kindern in Libyen, auf denen die US-Raketen am Schädel explodiert sind. Von dem Blut von Syrern, von dem Blut von Afghanen, von dem Blut von Irakern, inklusive den blutigen Händen des George Bush Senior und des George Bush Junior, inklusive den blutigen Händen des Joe Biden. Gut, der weiß nicht mehr, dass er Hände überhaupt hat, weil er schon senil ist. Warum habe ich das von Ihnen nie gehört? Der Herr Donald Trump hat die letzten 12 Tage einen Anschlag befohlen, einen kriegerischen Einsatz, Bomben von Atomanlagen zu zerstören. Kein einziger Zivilist ist zu Tode gekommen. Er hat Teheran nicht bombardiert. Er ist nicht mit Bodentruppen in den Iran einmarschiert. Gar nichts. Und plötzlich wird in dieser neuen Legende der Donald Trump zum Kriegspräsidenten und der Barack Obama der Friedensnobelpreisträger. Wissen Sie, was passiert, wenn der Barack Obama stirbt? Es werden ihm im Himmel oder in der Hölle in dem Fall 3 Millionen Opfer begegnen. Jener Opfer, die er im weich gepolsterten Sessel des Oval Office mit diesem Knopfdruck ins Jenseits oder ins Paradies wechselweise bombardiert hat. Der Barack Obama war ja Held. Na logisch, ist ja Linker, war Demokrat. Na das kann man schon, das muss man schon verstehen. Na der sozialistische Terror ist ja was ganz was Gutes in Wahrheit. Das ist ja ein Befreiungskampf, aber heute halt der Konservative eines Republikaners sagt, das ist plötzlich der große Kriegspräsident. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Nur für das Opfer ist es relativ wurscht, ob es von einem Demokraten oder von einem Republikaner ausgegangen ist. Donald Trump hat bis jetzt keinen einzigen Krieg begonnen. Keinen einzigen Krieg. Und die Ausschaltung von 3 Atomanlagen kann man in Wahrheit tatsächlich den Friedensnobelpreis umhängen, weil diese Atomanlagen am Ende möglicherweise diese Atomraketen auch Europa bedroht hätten. So. Und die Amis haben in Wahrheit in einem tatsächlich, wenn man vom chirurgischen Krieg reden kann, in einem chirurgischen Krieg 3 Atombunkeranlagen angegriffen, ohne einen Zivilisten zu verletzen. Und daher bitte ich, wenn wir auf diese Iran, Israel, USA-Kiste schauen, ja, ein bisschen um eine intellektuelle Redlichkeit. Und vor allem, wir sollten nie vergessen, was wir über den Herrn Obama alles gesagt haben, gell? Den Kriegsverbrecher und Friedensnobelpreisträger.
Ja, trotzdem sollten wir aber die Frage nicht vergessen, die Antwort haben wir zumindest versprochen. Was haben Sie damals eigentlich im Iran gemacht? Ja, Sie haben ja den damaligen Präsidenten auch die Hand geschüttelt.
Ja,
zeigt
ja
zumindest ein Foto.
Ja, 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 ist ja wunderbar im Übrigen. Der damalige Bundespräsident, Gott hab ihn selig, Thomas Klestil, hat den Iran besucht mit Herbert Haupt, der ist damaligen Sozialminister. Und wir haben Khatami getroffen. Wir haben vor 23 Jahren als Österreich große Chancen gesehen, dass sich der Iran freiheitlich orientiert, sprich übersetzt liberal orientiert. Khatami war ein Hoffnungsträger der Studenten im Iran, wurde auch von denen gewählt. Und Khatami wurde wenige Jahre, nachdem wir unten waren, in Wahrheit von Rafsanjani und von den Glaubensführern politisch gesagt die Gurgel durchgeschnitten. Und man hat die letzten 20 Jahre das Mittelalter noch einmal ins Tiefste, in die Steinzeit noch einmal zurückbombardiert. Das heißt, Khatami war ein Hoffnungsschimmer. Und diese Außenpolitik, auch eines Thomas Klestil, im Übrigen damals eines Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel, war komplett richtig, dort zu unterstützen, wo wir merken, nicht zu bestrafen, wo wir merken, es kann was weitergehen. Und im Zuge dieser Delegation bin ich mit Khatami zusammengetroffen, der mich im Übrigen mit Deutsch begrüßt hat. Und seine letzten Worte waren, Gott möge sie schützen. Mhm. Waren für mich einprägende Momente. Und ich finde, dass bei all den Schwächen, die das System damals gehabt hat, und Khatami war auch ein Diktator, wir brauchen gar nicht darüber reden, aber wie gesagt, Österreich hatte hier eine gute Tradition, wir haben es leider verlassen. Wir haben einen Terroristen wie Gaddafi, wie Yasser Arafat empfangen, wir haben eine israelische Staatspräsidentin wie Golda Meir oder auch Khrushchev in Wien empfangen. Diese Art der Außenpolitik ist um einiges gescheiter als die derzeitige mit hocherhobenen Zeigefinger überall Ex-Kathedra-Urteile wegen Moral auszusprechen.
Herr Groß, aber ich möchte jetzt schon noch zur historischen Einordnung Ihrer großen außenpolitischen Errungenschaften anführen. Dass Khatami, aber so stellen Sie es jetzt dar, dass Khatami die Todesstrafe für Homosexualität gerechtfertigt hat, deswegen diese Lügengeschichten von irgendjemand hätte zu ihnen irgendwas gesagt und danach befiel er die Ermordung von Menschen, die homosexuell sind im Iran. Khatami war derjenige, der die Hisbollah im Libanon unterstützt hat. Khatami war derjenige, der das Atomprogramm des Irans vorangetrieben hat. Khatami war derjenige, der die Studentenbewegung unterdrückt hat. Und Khatami wurde deswegen natürlich ganz stark auch von Menschen in Österreich bei seinem damaligen Besuch, 2008 war er schon nicht mehr im Amt, bekämpft. Also wurde massiv dagegen demonstriert, dass diese Form der Hofierung eines Menschen, der nicht die Opposition im Iran vertritt, sondern maximal einen liberaleren Flügel innerhalb eines klerikal-faschistischen Regimes, dass Sie sich jetzt damit brüsten, als Sekretär eines Ministers einer rechtsextremen Partei einem klerikal-Faschisten die Hand geschüttelt zu haben und das als Gegenmodell zu dem zu präsentieren, was jetzt gerade passiert, was sie gleichzeitig wiederum verteidigen, weil sie meinen, die Bomben waren ein chirurgischer Angriff, ist in Absurdität nicht mehr zu überbieten. Also wenn Sie von Redlichkeit sprechen und intellektueller und Sachlichkeit, dann bleiben wir bitte sachlich. Sachlich ist dieser Empfang, diese Legitimation von Mördern in Wien hat keinem einzigen unterdrückten Menschen im Iran geholfen, hat keinen einzigen Moment das Atomprogramm gestoppt, sondern ganz im Gegenteil nur dazu geführt, dass der Iran noch mehr Ölgeschäfte machen könnte. Na, weil es einen Empfang in Wien gab.
Nein, ich war daran nicht beteiligt.
Ich meine auch nicht, dass Sie an dem beteiligt waren.
Dann ersuche ich Sie nur eines. Verwechseln Sie die Position des Herrn Khatami aus dem Jahr 2002 nicht mit der Position des Herrn Khatami aus dem Jahr 2008.
Ach so, das war wieder andere.
Nein, die Welt dreht sich weiter.
Ach so, okay, verstehe. Also 2002 war er ein Held und 2008 nicht.
Oder würden Sie quotieren, dass der Säulenheilige Ihrer linken Sozialdemokratie dem Herrn Gaddafi einst die Hand geschüttelt hat? Wie sehen Sie das?
Bruno Kreisky,
ja. Ja. Ist das schlimm gewesen?
Hat das Jörg Haider nicht auch?
Nein, also dann darf er nicht. Oder dann darf er eh. Also schauen Sie. Jetzt sind wir bei folgendem Thema. Sie kritisieren den Khatami, der Homosexuelle umbringt, der im Übrigen...
Ich hoffe, Sie auch.
Mich umbringen?
Nein, ich hoffe, Sie kritisieren
so,
auch.
Ich weiß schon, wie Sie es gemeint haben. So, der Homosexuelle umbringen würde, ich betone umbringen würde, in Wahrheit ein klerikalfaschistischer Diktator ist und alles drum und dran, in epischer Bandbreite, skizzieren Sie über 3 Minuten den Kadhafi, der aus meiner Sicht noch ein liberales Leuchtfeuer in dieser grauen Zeit des Teherans, des Irans ist, den kritisieren Sie, aber vor 20 Minuten sagen Sie, das ist alles völkerrechtswidrig, wenn man die Radikalfaschisten, die Klerikalfaschisten ausbombt, weil sie Homosexuelle bedrohen, Frauensteinig und alles drum und dran. Nein, ich weiß schon. Standort bestimmt den Standpunkt. Seitdem Sie wissen, im Übrigen mich nicht damit brüste, sondern im Übrigen vom Herrn Wendel gefragt worden bin, was ich dort gemacht habe, seitdem Sie wissen, dass ich ihm die Hand gegeben habe, ist er plötzlich ein grauslicher Mensch. Vor 20 Minuten war noch der Iran das arme, geknechterte Volk, das unter den brutalen Völkerrechtsverbrechern Israel, völkerrechtswidrig, haben Sie selber gesagt, zu leiden haben. 20 Minuten später kommt die Kehrtwende. Nein, jetzt ist der Iran doch dreckig, weil er am Freiheitlichen oder dem Groß die Hand gegeben hat. Also jetzt ist er, also passt das jetzt für Sie? Nachdem Sie wissen, dass ich einer iranischen Autorität die Hand gegeben habe, müssen Sie dafür jetzt sein, dass man dem die Atombomben schickt, oder? Das ist ja Ihre Denkweise. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das erlebe ich jetzt 25 Minuten. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich bin Ihr Feind. So, also ist im Übrigen der von Ihnen zitierte Freund Kadhafi auch ein Feind? Also war ja in Wahrheit der Angriff auf die Iraner ist eh perfekt, wenn er schon mir vorher die Hand... Also doch nicht, na geh. Und der Herr, wie noch einmal, der Herr Muammar Gaddafi und der Herr Assi Arafat beim Herrn Kreisky, haben Sie jemals in dem Studio den Herrn Kreisky als sinnlosen Empfangsdiplomaten der Sozialdemokratie bezeichnet? Oder war das doch der neutrale Friedensstifter, als den Sie ihn immer gesehen haben und wahrscheinlich in Ihrem Herrgottswinkel nicht den lieben Gott, sondern... Weiß ich nicht, die Aschenreste von Herrn Kreis gestehen haben?
Also ich glaub, dass der
oder
Bruno
das letzte
Kreisky
gebrauchte Kondom oder was? Ja, oder ich weiß glaube, nicht, als Bruno, Reliquie dort
verehren? Ich glaube, der Bruno Kreisky wird von mehr Menschen verehrt als der Jörg Haider.
Gut. Aber wegen was denn eigentlich? Also jetzt darf ich Sie fragen, wegen
nicht
was?
Böse.
Wegen dem Mohammed Gaddafi?
Nein, was also, der Bruno Kreisky böse hat gemacht,
jetzt
wollen wir darüber reden?
Ich würde gerne von Ihnen
wollen
wissen,
wir über die soziale Errungenschaft des Bruno Kreisky
reden? Wie beurteilen Sie, dass Bruno Kreisky Mohammed Gaddafi eingeladen hat?
Das ist nicht relevant.
Das ist nicht relevant. Gut, wenn wir keine Antwort mehr haben. Nein, wenn wir uns in die moralische Widersprüchlichkeit des Gedankenkonstruktes Dr. Bornmena geben, dann ist es am Ende nicht mehr relevant. Okay, ist spannend.
Herr Gross.
Kann man, muss man nicht.
Nein, ich glaube, die Frage, die hier gestellt wurde, war, ist diese Politik der Stärke, wo man sagt, entweder du erhöhst die Zölle, entweder du erhöhst die Rüstungsausgaben, entweder du schaffst das ab oder ich bomb dich weg oder ich annektiere dich, so wie das Trump gerade macht, so wie das auch Putin macht. Ist das ein legitimer Ansatz oder nicht? Und ich glaube, wir müssten uns eigentlich alle einig sein, dass es abzulehnen ist. Und ich glaube, wir müssten uns alle einig sein, dass vor allem Europa, also wenn wir uns anschauen, es gibt ja Berechnungen, Prognosen, was passieren wird, wenn der Iran zum Beispiel die Straße von Hormuz sperrt, dann haben wir in Europa 5% Inflation. Dann haben wir in Europa Spritpreise von 2,50 Euro den Liter. Also diejenigen, die am meisten darunter leiden werden, unter der starken Mannpolitik des Donald Trump, sind die Pendlerinnen und Pendler.
Wissen Sie, woher das Foto stammt?
Interessiert mich nicht.
Okay, gut. Das ist nur damit Sie wissen. Das ist der von Ihnen geschätzte österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky.
Ich glaube, viele Österreicher schätzen ihn.
Wissen Sie, wer das ist?
Ayatollah Khomeini?
Nein, wirklich?
Ja.
Die zwei?
Also,
na, wie
Foto
kann man nur? Nein, er war in Teheran und hat einen Besuch geleistet und hat seine Pressekonferenz vom Bild des großen Glaubensführers gemacht.
Und?
Ja, nichts und. Sehen Sie, das wollte ich Ihnen erklären. Sie gehen gerade in eine ganz entsetzliche und in Wahrheit fatale Falle. Außenpolitik und vor allem die Außenpolitik eines neutralen Staates gebietet uns, wenn wir die Neutralität ernst nehmen und aus der Neutralität schöpfend ein Friedensstifter sein wollen, dass wir mit allen reden müssen.
Aber dann müssten Sie doch die Bombardierung ablehnen.
Ich habe heute bereits von Anfang an gesagt, dass mir jedes sinnlose Gespräch lieber ist als eine verschossene Patrone. In einem Fall habe ich Verständnis dafür. Wenn Sie mich mit einer Patrone, angenommen, wir beide stehen im Duell, und Sie bedrohen mich mit einer Duellpistole, einer geladenen, dann kann ich nur überleben, wenn ich als Erster schieße und Sie exakt treffe. Und das Problem Israel und Iran ist ein andauerndes Duell. Und das, was Sie ständig ausblenden, ist, dass der größte Terroranschlag in der Geschichte von Israel und im Übrigen die größte Massenvernichtung von Juden seit 1945 mit mehr als 1.200 vom Iran ausgegangen ist. Das heißt, der sogenannte Erstschlag, auf den Sie sich völkerrechtlich in Wahrheit die ganze Zeit beziehen, sagt im Übrigen Meindl-Reising, ein ZIP-Interview bei Armin Wolf vor drei Tagen, der sogenannte Erstschlag ist eindeutig vom Iran und seinem Regime ausgegangen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und daher obliegt auch die Bombardierung, im Übrigen nicht einmal der Zivilbevölkerung, sondern von Atomanlagen, die gefährlich werden können, für mich selbstverständlich obliegt das in dem Bereich der Selbstverteidigung.
Das sehen wir unterschiedlich.
Trotzdem zurück zur Frage.
Was haben Sie davon, wenn die Atombombe in 5 Jahren fertig ist? Oder in 3 Monaten? Oder in 3 Wochen? Oder in 20 Jahren?
Herr Groß.
Und uns plötzlich nicht nur Nordkorea bedroht mit einer atomfähigen Raketen, sondern der Iran. Sie haben vorher die Atommacht Israel mit der Atommacht Russland verglichen. Im Übrigen jenseitig. Israel bedroht uns Europa mit Atomraketen nicht. Sie sind ja der Meinung, Putin bedroht uns. Das sagen Sie ja seit 3 Jahren da herinnen.
Natürlich.
So, und jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt der europäischen Außenpolitik, für die Sie ja fast Fleisch geworden da sitzen. Wie fühlt es sich denn an als Europäer, dass man die Mullers mit Keksen und Schwarztee und Handshake in Genf begrüßt, mit ihnen verhandeln will, währenddessen man aus Russland die Botschaften abzieht? Das ist die entscheidende Frage. Jetzt kommen wir beide überein, dass wir in beiden Fällen Frieden haben wollen. Jetzt frage ich mich, warum redet man mit den Mullers, mit den Menschenrechtsverbrechern, mit den homosexuellen Mördern in Genf bei Schwarztee und Balsenkeksen? Und ein bisschen Bussi für den Herrn Außenminister. Aber den Außenminister Russlands lässt man nicht einmal mehr irgendwo in einen Konferenzsaal, um sich mit ihm zu unterhalten. Sehen Sie hier die Doppelmoral europäischer Außenpolitik? In dem Bereich, wo wir in Europa auf unserem eigenen Boden mit Russland sprechen könnten, um den Krieg zu verhindern, stellen wir Haftbefehle aus, so dass wir mit dem Aggressor nicht einmal reden können. Aber im anderen Fall, mit einem islamistischen Terrorregime, gehen wir auf Tete-a-Tete und Frühlingsausflug. In Wien blüht der Flieder wieder und machen ein bisschen Rendezvous und romantische Bildchen, ja, wie der deutsche Außenminister oder der französische. Sehen Sie. Und genau so denken Sie ja. Sie sind da nicht viel anders. Sie sind in Wahrheit ein Vordenker der europäischen Eliten. Und das ist das Problem der europäischen Eliten. Wenn selbst der Bornmänner mittlerweile schon maßgeblich ist für die europäische Außenpolitik, dann brauchen Sie sich nicht wundern, warum es auf der Welt finster ist. Das ist recht einfach.
Trotzdem jetzt noch einmal die Frage, sehen Sie in Donald Trump einen Friedensstifter?
Nein, ich sehe in ihm einen Brandstifter. Ich sehe in ihm jemanden, der dazu führt, dass Regime stärker werden, weil sich die Radikalisierung ausbreitet. Denn das, was er mit seinem völkerrechtswidrigen Angriff im Verbund mit Israel bewirken wird, ist nur noch mehr Radikalisierung. Er hat die Welt um nichts sicherer gemacht, wenn das angereicherte Uran nicht auffindbar ist. Das ist doch logischer Menschenverstand. Man bombardiert 3 Anlagen. Tagelang vorher hat er schon getwittert, das heißt, der Iran hat schon gewusst, dass er angegriffen wird, hat das angereicherte Uran längst woanders hingeschafft, dann fliegen ein paar Bomben runter und dann verkündet er den Frieden, an den sich nicht einmal der eigene Verbündete Israel hält. Gleichzeitig rennt er durch die Welt und sagt, ich will Grönland, weil das ist für die nationale Sicherheit wichtig. Ich brauche Panama, weil der Kanal ist für die nationale Sicherheit wichtig. Ich zwinge Mexiko und Kanada und Europa und die ganze Welt, jetzt Zölle zu zahlen, weil das ist wichtig für die Stahlarbeiter in Pennsylvania. Also das ist doch ein Brandstifter, wie er schlimmer nicht mehr geht.
Die Frage ist aber,
und ich glaube, der Grund, warum so viele Menschen in Österreich Donald Trump ablehnen und seine Politik, ist, weil sie ganz genau wissen, der Hauptleidtragende der Außenpolitik, der Donald Trump, ist das europäische Volk und maßgeblich auch das österreichische Volk.
Nein, der Hauptleidtragende der Trumpschen Außenpolitik ist nicht Europa. Warum nicht? Weil wir sowieso Hauptleidtragend durch die eigenen Außenpolitiker sind. Es braucht, das habe ich Ihnen schon oft erklärt, für die europäische Außenpolitik, die seit Jahren kaputt ist, mausetot ist, hingerichtet ist, braucht es keinen seit 6 Monaten im Amt befindlichen US-Präsidenten. Das möchte ich Ihnen bei der Gelegenheit
ausdrücken. Leider doch.
Das heißt, wir haben was wir mit der Sanktionspolitik gegen Russland aufgeführt haben, 18 Sanktionspakete, unsere eigene Wirtschaft ruiniert haben, was wir im Übrigen mit der sogenannten Finanzierung des arabischen Frühlings mit dem Herrn Barack Obama in Europa in Tateinheit durchgeführt, wir haben uns selber umgebracht. Seit 10 Jahren werden wir geflutet mit 9,3 Millionen Asylbewerbern aus einer Region, die uns nichts angeht. So, da braucht man keinen Donald Trump, der uns zerstört. Wir brauchen im Übrigen auch keinen Putin, der uns zerstört. Wir haben eh die eigenen Politiker, die uns erfolgreich zerstören. Was sollen die dann noch machen? So, das ist einmal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, schauen Sie, was den Handelskonflikt betrifft. Der Donald Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und nicht Präsident der Vereinigten Staaten von Europa. Daher vertritt er in erster Linie amerikanische Interessen und nicht europäische Interessen. Mir wäre ja immer lieber, wenn wir Europäer hätten, die genauso beinhart europäische Interessen vertreten, wie Donald Trump amerikanische Interessen vertreten tut. Dann würde es uns nämlich besser gehen.
Ja, wir werden sehen, wie der Konflikt weitergeht. Vielleicht ist es wirklich so, wie Trump es gesagt hat, nach 12 Tagen ist Schluss. Wir können das nicht beurteilen, das können nur die Big Player eben in Washington, in Tel Aviv und in Teheran, vielleicht sogar auch in Moskau und in Peking. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Wir machen jetzt einen Schwenk in die österreichische Innenpolitik. Zuvor haben wir Außenpolitik analysiert. Gerald Groß sagt zu Sebastian Born-Mehner, er ist ein Außenpolitiker mit Samtpfoten. Und die Kritik von Born-Mehner an Gerald Groß ist ja hinlänglich bekannt. Jetzt aber der Spagat hin zur heimischen Innenpolitik. Die Spesenaffäre der neuen Bundesregierung beschäftigt alle. Die FPÖ will sogar den Rücktritt von Andreas Babler, den Chef der Sozialdemokraten und Vizekanzler. Und zwar geht es eben darum, dass 1,7 Millionen Euro innerhalb von nur 28 Tagen ausgegeben worden sind für sogenannte Medienschulung, was immer das ist. Für einen Auftritt bei der Pressestunde 6.000 Euro. Also da wird schon kräftig an Honoraren bezahlt und vor allem auch kassiert. Herr Groß, ja, ist das jetzt eine Affäre oder was ist das?
Das ist ein Sittenbild. Ich möchte der FPÖ widersprechen. Die Rücktrittsaufforderung gegenüber Andreas Babler würde wirklich massiv schaden. Ich bin der Meinung, je länger Andreas Babler im Amt bleibt, umso besser ist es für alle anderen Parteien. Er ist der beste Wahlkampfhelfer der Freiheitlichen Partei. Das möchte ich nur mal klarstellen. Aber es ist natürlich ein Sittenbild. Warum? Du hast eine Regierung, die derzeit verantwortet, dass das Kinderbetreuungsgeld nicht inflationär angepasst wird, dass das Pflegegeld nicht angepasst wird. Du hast eine Regierung, die die ganzen Reisepostgebühren, E-Card-Gebühren alle verdoppelt hat, das heißt den Menschen tatsächlich in die Geldtasche greift. Du hast eine Regierung, die im Übrigen bei den Pensionisten bis zu 250 Euro im Jahr durch die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge Raubrittertum betreibt. Und dann siehst du eine Regierung, die die größte Regierung in der Geschichte der Zweiten Republik ist, mit der größten Anzahl von Staatssekretären und nicht nur, sondern auch mit den aufgeblähtesten Ministerbüros. So, jedes Ministerbüro 20, 25, 30 Leute. Das gab es im Übrigen noch nie. Wie ich in dem Ministerbüro beim Herbert Haupt gearbeitet habe, waren wir 13 oder 14 Leute für ein Ministerium mit damals, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Beamte. 13 Leute in der Führung für 6.000 Mitarbeiter. Und wir haben dem Minister hinzugearbeitet, doch noch. Das verstehen die Menschen nicht. Und dann sieht man heute zum Beispiel in der Tageszeitung Österreich, Koalition verdoppelt Beraterkosten. Und dann habe ich jetzt einmal grundsätzlich noch nichts gegen Beraterkosten. Also wenn du zum Beispiel keine guten Verfassungsjuristen hast oder Sozialversicherungsrechtler etc., dann gehst du halt her und holst sie dir extern hinzu. Aber was ich da lese unter Beraterkosten ist, und das ist total spannend, Deutschkurse. Handelt es sich jetzt um eine syrische Regierung, denen wir einen Deutschkurs geben müssen, oder eine afghanische Regierung? Also die österreichische Regierung braucht einen Kurs für Hochdeutsch in 12 Wochen. Ich weiß nicht, wer arbeitet dort? Barfüßige vom Hindukusch? Oder ist es dann doch der Herr Babler? Der Herr Babler braucht um 6.000 Euro eine Vorbereitung der Pressestunde und hat aber 25 Öffentlichkeitsarbeiter. Der hat mehr Öffentlichkeitsarbeiter als die ganze Redaktion von OE24TV zusammen, hat der als Pressesprecher und schafft es nicht, dass er ordentlich vorbereitet wird. Und was kommt als Nächster? Kommt jetzt dann als Nächster, weiß ich nicht, Botox-Behandlung auf Steuerzahlerskosten. Also wenn ich mir die eine oder andere Schießbudenfigur anschaue, möchte ich nur empfehlen, Botox ist für unter die Haut, aber nicht ins Hirn. Nicht einspritzen in die Birnen, sondern unter die Haut da. Das möchte ich vor allem den weiblichen Mitgliedern der österreichischen Bundesregierung ausrichten. Also die ganze Regierung ist ein Sittenbild des Untergangs der Republik.
Ja, harte Worte gegen die Dreierkoalition. Sehen Sie das auch so?
Also ich bin auch verwundert, ehrlicherweise, dass man sich in dem Ausmaß auf ein Interview vorbereiten lassen muss. wenn das Interview am Schluss so ausschaut, wie es gemacht wurde. Also das ist ja das Problem. Ich finde,
die Agentur ist doch offenbar auch noch gerade gehört.
Naja, aber die gehört ja offensichtlich einer ehemaligen SPÖ-Führungskraft. Also ich meine, das ist ja ein Sittenbild.
Vetternwirtschaft.
Ja, aber das ist, leider muss man ehrlicherweise sagen, weil mich hat das natürlich schon belastet. Ja? Weil ich habe Andreas Babler unterstützt, weil ich wollte, dass es anders macht. Sowohl was das Regierungsprogramm betrifft, als auch was die Personalpolitik betrifft und natürlich auch was die gelebte Politik betrifft. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht vom Regierungsprogramm. Ich bin enttäuscht von den Vorschlägen, die da zum Teil aus SPÖ-geführten Ministerien kommt, wie zum Beispiel der Sozialfonds, der nicht gefüttert ist, wo man sagt, da werden wir halt ein paar Erbschaften, aber von Leuten, die wir nicht besteuern, füllen und hoffen, dass irgendeine arme Omi ihr Geld da reinspendet, damit wir dann armen Menschen helfen können, weil wir es aus dem Ressort nicht nehmen können, weil wir 120 Millionen Euro für Großkonzerne, um sie zu erleichtern bei den Stromkosten haben, aber nicht um Mindestsicherungsbezieher zu unterstützen oder Alleinerzieherinnen oder eben eine Mindestpensionistin. Und ich bin natürlich enttäuscht, wenn ich sehe, dass nonchalant im großen Stil Beratungsaufträge vergeben werden von dieser Regierung, die ganz offensichtlich keinen Effekt haben. Also wenn wir da jetzt wirklich eine brillante Performance im Medienbereich von Babler und Co. erleben würden, würde ich sagen, jeder Cent absolut gut investiert. Der von Ihnen angesprochene Deutschkurs bezog sich auf eine internationale Forscherin, die nur Spanisch spricht und die man aus dem Ressort von Peter Handke im Übrigen dabei unterstützen möchte. Und das ist eine sehr sinnvolle Investition meiner Meinung nach, wenn man eine Spitzenforscherin, die man nach Österreich holt, dabei unterstützt, dass sie hier sich besser integriert. Also dieser Posten, der stört mich gar nicht. Aber was mich stört ist, dass wir eine Regierung haben, die in Wirklichkeit genauso weitermacht wie die Regierungen vor ihr. Und jetzt so zu tun, als wäre diese Regierung die schlimmste, ist halt auch unredlich. Ich habe mir angeschaut, unter Herbert Kickl Innenministerium in den 18 Monaten, die er Minister war, 6 Millionen Euro für politische Mitarbeiterinnen in 18 Monaten. 6 Millionen Euro. Also eine Verdopplung seines Mitarbeiterstabs innerhalb von 18 Monaten. Millionen für Reiterstaffel, wo die Pferde inzwischen schon wieder verwurstet sind oder keine Ahnung, wo sie inzwischen gelandet sind. Also wenn wir über das Thema sinnlose Geldverbrennung durch die heimische Politik reden, gerne. Aber dann seien wir ehrlich. Dann reden wir darüber, dass jede Partei das macht. Dann reden wir über den Heinz-Christian Strache und seinen Millionenskandal, der ja als solcher bezeichnet wird in den Medien, wo alle in der FPÖ offensichtlich davon gewusst haben, wo wir einen Harald Wilimski in führender Position hatten, wo wir einen Dominik Knepp in führender Position hatten, wo wir es zusehen, wo viele Menschen mitgewirkt haben an dem Spesen, Theater und Wahnsinn des Heinz-Christian Strache und jetzt auf einmal sich die Menschen, weil deswegen erwähne ich den Dominik Knepp, weil er der Wortführer jetzt gerade gegen Andreas Babler ist. Ich glaube, nur jemand, der in einem kaputten Glashaus sitzt, weil der lebt, das ganze politisches Leben ist ein einziger Scherbenhaus. Und aus diesem Scherbenhaufen heraus wirft gerade Dominik Knepp jetzt Steine auf den Andreas Babler und sagt, es wäre unredlich, wie er mit dem Steuergeld umgeht. Das finde ich halt einfach
unfair. Wir können ja gerne über die FPÖ reden. Ja. Vollkommen d'accord. Wir reden jetzt gerade über den Herrn Babler.
Aber ich habe gerade...
Der Kritiker am Herrn Babler ist nicht der Herr Knepp, der Ihnen gegenüber sitzt, sondern der Gerald Groß. Soll Ihnen meinen
aber Sie sind ja nicht interessant.
Aber ich diskutiere mit Ihnen.
Ja,
wenn Sie sich einen anderen Diskutanten suchen, rufen Sie in der FPÖ Wien an und fragen Sie, ob Sie ihn von der FPÖ Wien kriegen.
Sie sitzen
mir gegenüber. Mein Name ist Gerald Groß.
Ja, ja.
Ich habe keine politische Funktion.
Ja, aber deswegen
Ihr immer wiederkehrendes Ablenkungsmanöver, der immer wiederkehrende Versuch, mit Halbwahrheiten und teilweise Lügen, die Sie irgendwo unbewiesenerweise hier in die Arena schmeißen, ja, dann Knepp und dann der Wilimski und irgendwelche Namen nennen in der Hoffnung, irgendwo bleibt der Dreck irgendwo picken, nur weil sie davon ablenken, dass ihr Säulenheiliger Andreas Babler in Wahrheit am sogenannten Sautrog der Republik hineinfrisst, wie es kein ganzer Massschweinestall machen kann, in der Intention und Qualität. Dafür kann weder die Freiheitliche Partei etwas, noch ich. Was den Herrn Strache betrifft, dann laden Sie sich den Herrn Strache ein. Das ist wahrscheinlich der Letzte, der mit Ihnen noch diskutieren will. Der Herr Strache wird Ihnen erklären, ob das, was ihm vorgeworfen wird, stimmt oder nicht. Und wenn es stimmt, wird er verurteilt werden. Und wenn es nicht stimmt, und wenn es nicht
strafrechtlich
stimmt, relevant? Und wenn es nicht stimmt, dann ist es der nächste, neunte Versuchsballon von einer Reihe von Anklagen gegen den Herrn Strache, die sich alle in Luft auflösen, aber hier en passant, unter anderem von Ihnen immer, aber dort ist ein bisschen was, dort ist ein bisschen was.
Ich glaube, es ist ein Missverständnis.
Nein, ich weiß genau, wie Sie, bei Ihnen passiert kein Missverständnis. Sie kalkulieren beinhart und versuchen mit Halbwort. Nein, das ein bisschen denunzieren kann jeder Trottel.
So,
da braucht man kein großer Stratege sein. Und verleumden und lügen, das kann jeder Seppel. So, also, das probieren Sie. Ich sage Ihnen Folgendes. Ihre sogenannte Hanke, Hochdeutsch-Sprachförderung, das macht der österreichische Integrationsfonds auch. Da brauche ich nicht 30.000, 40.000 Euro ausgeklopfen für eine Wissenschaftlerin. Dafür über den österreichischen Integrationsfonds. Der bietet das an, gratis, jedem, der zu uns kommt. Da brauche ich kein eigenes Ressort, das damit eine Sprachförderung
gibt. Gottes Willen.
Ich sage es Ihnen nur.
Sie sagen jetzt gerade,
erster Punkt.
Internationale
dafür
Wissenschaftlerin
haben wir,
soll zum
Integrationsfonds. Herr Dr. Bornmähner, so ist es. Es gibt bei uns genügend Leute, die zu uns kommen und die sich dort anstellen und einen Sprachkurs belegen. Wo kommen wir denn hin, wenn wir für jeden dahergelaufenen in Zukunft einen Sprachkurs von 50.000 Euro auf den Tisch legen für 12 Wochen?
Also
so, das Geld nicht. Haben wir nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Das ändert noch immer nichts an der Tatsache aller dieser Kosten, die die Regierung verursacht hat. Ein Staatssekretär im Außenministerium, wofür das Außenministerium nie für Digitalisierung zuständig ist, der die doppelte Menge mittlerweile von Mitarbeitern hat, der im Übrigen zwei Dienstwegen hat, weil der Zwerg in den kleinen Audi A6 nicht reinpasst, deswegen braucht er den längeren Audi A8. Das ist eine Sauerei, wenn man auf der anderen Seite einspart. Die größten Ministerkabinette doppelt so hoch als zu der Zeit des von Ihnen kritisierten Herbert Kickl, wo es mit einer Globalsumme kommen von 6 Millionen Euro in 18 Monaten für 20 Mitarbeiter pro Monat. Nein, entschuldigen Sie, die Rechnung ist zwar lieb, aber sie funktioniert nicht, weil am Ende wird es draufkommen, dass im politischen Büro des Innenministers mit den meisten Beamten der Republik neben dem Verteidigungsressort, das ist der Kopf des Ministeriums, halt 10 oder 15 Ministersekretäre arbeiten. Das ist nichts Unanständiges. Aha. So rennt es. In manchen unnötigen Clubs, in manchen unnötigen Parlamentsclubs, die nur 5% gehabt haben, wie zum Beispiel die Liste Pilz und die Parlamentsclub, haben 35 unnötige Fachreferenten gearbeitet und haben nichts an Verbesserungen für die Österreicher zusammengebracht. Im Übrigen darf ich erinnern, dass sie auch Sie-Club-Mitarbeiter dort waren. So, also machen wir doch nicht das Revanche-Fall über Mitarbeiter, die einen Dienst leisten. Wenn du Mitarbeiter hast, wie der Herr Babler, wie die Frau, der Herr Stocker oder die Frau Meindl-Reisinger, dann brauche ich keine externen Berater, mit Verlaub gesagt. Das ist ja die Hauptkritik an der Situation.
Ja, also versuchen wir es noch einmal. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt. Warum habe ich den Dominik Knepp angesprochen? Warum habe ich die Skandale, der Spesenskandale der FPÖ angesprochen? Weil hier die FPÖ und der Dominik Knepp den Rücktritt von jemandem fordern, aber selber ganz tief im Sumpf sitzen. Es geht hier, meine Kritik ist keine strafrechtliche Kritik. Ich bin ja kein Jurist. Ich weiß ja nicht, ob der Dominik Knepp, der Heinz-Christian Strache oder was auch immer was gemacht hat.
Aber das Sie ist, behaupten es.
Nein.
Sie stecken tief drinnen, aber
darf ich jetzt ausreden? Darf ich bitte ausreden? Das ist nicht mein Thema.
Okay.
Mein Thema ist nicht, Dominik Knepp hat in die Kasse gegriffen und ist deswegen ein Verbrecher. Was ich sage, es ist moralisch. Und das ist ja genau das, was ich meine. Wir führen hier eine moralische Debatte. Also. Weil die Debatte ist es legitim, dass Andreas Babel sich um 6.000 Euro für einen Medientermin coachen lässt? Das ist keine strafrechtliche Debatte. Ja. Da geht es um Moral. Ja. Und ich sage, moralisch finde ich es verwerflich. Ja. Aber ich finde es mindestens genauso verwerflich, der Chef der Freiheitlichen Partei in Wien zu sein, jahrelang im Spesenstadel des Heinz-Christian
Strache. Was werfen Sie dem Knepp vor?
Darf ich ausreden, bitte, wenn ich reden darf?
Bitte.
Sie unterbrechen mich in einer Tour.
Nein.
Ja, ich weiß nicht, warum Sie das machen. Aber offensichtlich halten
Kommen Sie
sich
auf
aus.
Den Punkt.
Ja, gerne. Wenn Sie mich ausreden lassen, komme ich auf den Punkt.
Was werfen Sie Knepp vor?
Ich werfe Dominik Knepp vor, dass er seit vielen Jahren Teil eines Systems ist, wo nicht nur er als bekanntermaßen teuerster Arbeitsloser Österreichs als nicht amtsführender Stadtrat abcasht, sondern auch eine Landesorganisation vorsteht und schon seit Jahren in führender Funktion dieser Landesorganisation ist, die mit mehreren Skandalen befasst ist, wo es um Spesen geht. Und wenn Sie sich also jetzt aufschwingen...
Welche konkrete falsche Handlung, moralisch verwerfliche, werfen Sie ihm vor?
Also, soweit ich das verstanden habe, war Dominik Knepp Finanzreferent.
Ja.
Ja? Und damit war er involviert in die gesamte Spesengebarung des Heinz-Christian Strache. Ja. Und ich finde es moralisch hochgradig fragwürdig, wenn er bei so einem System zugeschaut oder weggeschaut hat.
Spannend.
Also etwas gewusst oder nicht
sehr
gewusst
spannend.
Hat, weil entweder er war Mittäter, dann ist es moralisch verwerflich, aber strafrechtlich darf ich auch. Aber ich bin noch nicht fertig mit meinem. Also entweder er war selber beteiligt an dem Spesenstadel des Heinz-Christian. Darf ich bitte ausreden? Ja. Also entweder er war selber beteiligt am Spesenstadel des Heinz-Christian Strache, dann muss das Gericht klären, ob das strafrechtlich relevant ist oder nicht, aber es ist jedenfalls moralisch verwerflich. Oder er war trotz seiner hohen Funktion nicht involviert, dann war er inkompetent und ignorant. Und das ist aus meiner Sicht politisch genauso verwerflich.
Ganz spannend. Also,
kurze Replik.
Der Bankdirektor, der überfallen wird, ist moralisch verwerflich oder inkompetent. Der Geschädigte, also der Parteiobmann der Wiener Landespartei, der durch vermeintliche Scheinrechnungen eines Herrn Strache und seines Umfelds, und das ist der Inhalt des Verfahrens, wo Gasthausrechnungen zusammengesammelt worden sind?
Nein.
Das ist der Inhalt dieses Verfahrens.
Ich beziehe mich nicht auf dieses Verfahren.
Doch, das ist aber der Inhalt.
Ich beziehe mich nicht
auf das Wiener Spesenverfahren reden,
nein, ich habe nicht Verfahren, ich habe Skandal.
Wenn Sie vom Wiener Spesenskandal reden, dann ist es der Vorwurf gegenüber Heinz-Christian Strache mit seinem Umfeld Scheinrechnungen provoziert zu haben und für die Unschuldsvermutung und die eigene Partei ausgeraubt zu haben. Und jetzt gehen Sie, na, Sie machen genau wieder den gleichen Fehler, den Sie immer wieder machen. Sie stellen irgendetwas hier, stellen Sie etwas in den Raum, wovon Sie selber wissen, dass das nicht stimmt. Hauptsache, es bleibt irgendwas picken. Der Herr Nepp hat sich noch nie an irgendwelchen Spesen bereichert. Der Herr Nepp ist in dem gesamten Verfahren Geschädigter und nicht Beschuldigter. Und Sie kommen dann daher und versuchen, Nepp und alle anderen zu kriminalisieren, weil Ihnen argumentativ die Worte zur Verteidigung des Herrn Babler ausgehen.
Nein.
Und das ist schäbig. Ja. Verteidigen Sie Ihren Babler, für den Sie hier Wahlempfehlungen abgeben haben, gerne so lange und so oft Sie, wie Sie wollen. Aber kriminalisieren Sie in Ihrer eigenen intellektuellen Flachheit nicht andere, die es nicht verdient haben. Ganz einfach.
Also ich muss nur trotzdem da jetzt kurz die beiden Kontrahenten ein wenig einbremsen.
Ja, ja.
Für alle genannten gilt die Unschuldsvermutung.
Aber das ist aber genau auf den Punkt möchte ich ja eingehen. Ich versuche es zum dritten Mal jetzt. Ich habe keine strafrechtliche oder juristische Bewertung des Verhaltens des Dominik Nepp, des Heinz-Christian Strache oder des Herbert Kickl vorgenommen oder des Andreas Babler. Ich habe eine moralische Bewertung, eine politische Bewertung gemacht. Warum? Weil wir hier nicht das Volksgericht sind, sondern politische Kommentatoren. Und warum rede ich über den Andreas Babler und den Herbert Kickl und Dominik Nepp und nicht über Sie? Weil Sie irrelevant sind und wir hier sind, nicht um uns gegenseitig zu kommentieren und die Krawatte, die wir tragen oder die Rolex, die wir tragen, sondern wir sind hier, um das politische Geschehen zu kommentieren.
Ich habe noch nie die wertvolle Zeit, die ich vom lieben Gott bekommen habe, mit irrelevanten Personen abgegeben. Also wenn Sie mich als irrelevant empfinden,
zutiefst,
können Sie den Spuck also schnell Ende bereiten.
Ja, werde bezahlt
suchen dafür. Sie sich einen anderen.
Nein, suchen Herr Kost, ich werde fürstlich entlohnt, damit ich hier sitze.
Ich diskutiere mit Ihnen nicht deswegen, weil Sie irrelevant sind, sondern weil Sie
einen
anderen Standpunkt haben. Nein, weil Sie einen anderen Standpunkt haben und weil mir der Streit durchaus gefällt. Aber wenn Sie in Ihrer endgültigen Überheblichkeit mich als irrelevant bezeichnen, dann empfehle ich Ihnen Folgendes: Für Ihre eigene Psychohygiene sich relevante Diskussionspartner
aussuchen. Nein, ich werde ja bezahlt.
Aber vielleicht hängt es daran, dass kein Mensch mit Ihnen diskutieren
will. Nein, Herr Gross, ich habe nicht das Problem, dass mir Diskussionspartner davonlaufen. Sie haben ja erlebt, den Herrn Fusse wieder davongelaufen
ist. Montag, am Dienstag, bei Servus TV,
ich muss
aber überhaupt kein Problem.
Aber es geht hier nicht um mich.
Ich werde oft eingeladen.
Hören Sie, Herr Gross, es geht hier nicht um mich. Ja, ja, zu Russia Today, auf 1.
Mich genannt, ich wäre irrelevant.
Nein, in der
Politik. Jetzt geht es dann nicht um
Sie. Hören Sie mir zu, dann erkläre ich es Ihnen. Hören Sie mir zu. Hören Sie mir zu. Hören Sie zu, Sie sind kein politischer Faktor. Ich weiß, Sie möchten gerne zurück in die Politik. Ich weiß, Sie kandidieren als Bundespräsidentschaftskandidat, Sie kandidieren in Graz. Herr Gross, ich weiß, dass Sie unbedingt wieder zurück wollen. Aber für mich sind Sie irrelevant als Politiker. Und deswegen rede ich nicht über Sie und Ihre moralischen Verfehlungen, die Sie mir vollkommen schnuppe, machen es mit wem Sie wollen, was Sie wollen. Aber ich rede über die Verfehlungen des Herbert Kickl, des Dominik Nepp, auch gerne des Andreas Babler, auf politischer, Sie nicht
können,
auf rechtlicher
Ebene. Sie können nicht einmal die moralische Verfehlung der Genannten aufzeigen.
Trotzdem muss ich jetzt
als Betrüger, ne, ist keine Verfehlung. Aber Sie probieren es dennoch. Aber gut, Sie müssen eh Ihre eigenen Worte verantworten.
Ja, trotzdem wie schon möchte so ich jetzt dazwischen grätschen. Eigentlich wollten wir jetzt noch darüber sprechen, dass die erste Strafanzeige gegen René Benko da ist. Die Ermittlungen zu den ersten Fakten sind abgeschlossen. Da geht es um Käuferbetrug, Untreue, da geht es um Insolvenzverschleppung, Gläubigerbegünstigung und so weiter und so fort. Diese Affäre wird uns noch lange beschäftigen. Heute bleibt uns leider nicht mehr die Zeit dazu.
Okay.
Wir werden das analysieren wieder in den nächsten Tagen.
Greifer.
Ja, ja, nur noch vielleicht ein paar Sätze zu dieser Affäre.
Sozialisten.
Mittendrin sitzt auch Alfred Gusenbauer.
Mittendrin sitzt auch Susanne Ries-Hahn, ehemals FPÖ-Vizekanzlerin.
Ja.
Okay.
Und von Herrn Dr. Jörg Haider im Jahr 2002 zu Recht in Knittelfeld gestürzt, weil Haider schon 2002 gewusst hat, mit der Frau ist kein Staatsanwalt.
Ja.
Ganz einfach.
Okay.
Sehen Sie, das ist nämlich die späte Genugtuung für Dr. Jörg Haider.
Ja, ja.
In Knittelfeld hatte er doch recht, dass er die ganze damalige Bagage, diese Parteiführung aus dem Weg geräumt hat. Gell? Kommt man langsam drauf. Aha. Wenn man sich allein nämlich die ganzen Strafzettel der Justiz anschaut, dann hat sich die Justiz die letzten 20 Jahre mit denen beschäftigt, von denen Jörg Haider davon ausgegangen ist, dass sie Betrüger sind und politisch zerstört
werden. Aber wissen Sie, was ich lustig finde?
Ja.
Die Genugtuung des Jörg Haider zu erleben, dass die Leute, die die ER damals alle ausgeschlossen hat, indem er selber eine neue Gruppe gegründet hat, wie zum Beispiel den Herbert Kickl, den Harald Wilimski.
Das war 2005. Nein. Wir reden von 2002.
Ich rede davon, dass...
Ach so, ja, ich weiß ja nicht, auf was für einer Ebene Sie wieder reden.
Darf ich ausreden?
Ich rede von Knittelfeld 2002.
Ja. Darf ich ausreden?
Ja, gerne.
Ich rede davon, dass Sie gerade gesagt haben, es wäre ein roter Skandal, dass wir es mit dem Signer...
Ja. Genau.
Und ich versuche Ihnen zu sagen, da ist auch eine ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin involviert, weil sie in so einem Aufsichtsgremium gesessen ist. Sie versuchen jetzt gerade Kinder wegzulegen, indem sie sagen...
Sie dürfen nur nicht vergessen, dass diese Genannte seit Jahren im Unterstützungskomitee des Herrn Sebastian Kurz war, mit einem schwarzen EU-Kommissar verheiratet ist und spätestens nachweislich seit dem Jahr 2002 mit der Freiheitlichen Partei genauso wenig zu tun hat, wie sie mit der österreichischen Volkspartei, obwohl sie ÖAB Mitglied
war. Ist sie kein Mitglied?
Seit 2002 genauso wenig FPÖ-Mitglied ist, genauso wenig FPÖ-Mitglied,
wie
sie nicht für die ÖVP verantwortlich sind, weil sie einmal Mitglied des ÖAB waren.
Ja.
Ganz einfach. Haben Sie das jetzt kapiert?
Aber
muss ich Ihnen anhand der eigenen Haut erklären,
versuchen wir das. Ich finde das gut. Also, Sie vergleichen jetzt die freiheitliche Vizekanzlerin der Republik Österreich.
Ja.
Spitzenfunktionärin der Freiheitlichen Partei, wo wir, glaube ich, einen Prozess erlebt haben oder zumindest Vorwürfe, was Spesen betrifft, mit Handtascheln und so weiter, gell? Wenn wir uns erinnern, innerhalb der FPÖ.
Ja.
Das vergleichen Sie jetzt damit, dass irgendwer irgendwann einmal Mitglied oder Mitarbeiter einer Organisation war.
Sie war vor 23 Jahren das letzte Mal FPÖ-Mitglied.
Das wusste ich nicht.
Den Lebensweg.
Dann ziehe ich alles zurück.
Sie wissen so viel über die österreichische Innenpolitik nicht und das macht es ja mit Ihnen schwer, eine innenpolitische Sendung
zu machen. Warum sind Sie denn hier?
Das frage ich mich auch.
Ja. Ich habe Ihnen gesagt, warum ich hier bin.
Trotzdem muss ich jetzt.
Ich bin heute halt der Masochist, Sie sind käuflich.
Ja, trotzdem muss ich jetzt Folgendes sagen. Zumindest war es René Benko und die Signer und die Aufarbeitung dieses Falls betrifft, werden wir noch viele Jahre hier sitzen und darüber diskutieren. Es war wieder spannend, es war aufregend. Wir haben viel erfahren. Danke vielmals, Gerald Groß. Danke vielmals, Sebastian Dornmänner. Ja.